Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon begrüßt Sie Doris Schäfer-Noske. Frankreich hat traditionell ein sehr enges Verhältnis zur eigenen Sprache. Auch Rechtschreibung ist da wichtig. Das wurde erst in diesem Sommer wieder deutlich, als auf dem Pariser Champs-Élysées das größte Diktat der Welt geschrieben wurde, mit mehr als 1600 Teilnehmenden. Seit fast 400 Jahren wacht die Académie Française über die französische Sprache und versucht sie zu schützen vor vermeintlich schädlichen Einflüssen wie Anglizismen. In letzter Zeit zugegebenermaßen mit schwindendem Erfolg. Trotzdem ist es kein Wunder, dass die größte Kulturinvestition von Frankreichs Staatspräsident Macron der französischen Sprache gilt. Ein Museum, Kostenpunkt mehr als 200 Millionen Euro.
Connaissez-vous l'origine du mot coquelicot?
Kennen Sie die Herkunft des Wortes coquelicot, Mohnblume? Das kommt von coquerico, einem altfranzösischen Wort für Hahn, wegen seines Kikerikis. Warum? Der rote Hahnenkamm erinnert an die Mohnblütenblätter.
Avec une crête de coque.
Erklärungen aus der Cité Internationale de la Langue Française, ein neues Museum für die französische Sprache, das Macron heute eröffnet hat. Und zwar 80 Kilometer nordöstlich von Paris in einem Schloss. Frage an meine Kollegin Romy Straßenburg. Das Museum ist in Villers-Cotterêts. Das ist nicht Paris, das ist Provinz. Eine Gemeinde mit einem rechtsextremen Bürgermeister. Warum denn hier?
Ja, das ist schon sehr bemerkenswert, dass Macron diesen Ort ausgewählt hat. Es liegt eben nicht in Paris, wo sich so viele Präsidenten ja architektonisch verewigt haben. Also ob die Bibliothèque Nationale oder das Musée d'Orsay. Macron kommt aus der Region Picardie und er will hier das ländliche Frankreich ansprechen. Also eben dort, wo die letzten Jahrzehnte so viel Niedergang geherrscht hat, wo man sehr weit weg ist von diesem glänzenden, strahlenden Paris, auf das alle gucken in Frankreich. Also vielleicht ist es seine Art zu zeigen, ich komme auch zu euch, ihr könnt genauso glänzen. Aber es ist ein Schloss mit einer Geschichte. Es war das Jagdschloss von François Ier, Franz I. Und der hat dort 1539 das Edikt von Villers-Cotterêts erlassen und machte damit Französisch zur Amtssprache. Also eben ein sehr symbolträchtiger Ort auch. Und wie sieht es da heute aus? Es war absolut runtergekommen vor eben 6 Jahren, als Macron das eher so zufällig gesehen hat und in einer Kurzschlussreaktion, die wir von ihm kennen, hat er sofort gesagt, er macht da was draus und heute ist es komplett saniert, er strahlt in neuem Glanz und zeigt einerseits dieses typisch Französische, die Gärten und verbindet gleichzeitig Modernität, also eine riesige Glasdecke, von der goldene Letter herunterhängen und künstliche Intelligenz wird benutzt in der Dauerausstellung. Also wirklich ein Spagat sein zwischen der Geschichte und der Moderne.
Dass Französisch eine Weltsprache ist, das geht ja ganz maßgeblich zurück auf den Kolonialismus. Findet in dem Museum denn eine Auseinandersetzung mit diesem Kapitel der französischen Geschichte statt? Also wird dieser Tatsache Rechnung getragen oder ist der Anspruch Macrons an das neue Museum ein ganz anderer?
Nun ja, man feiert schon sehr diese Frankophonie, also das Französische in der Welt. Da hat dann die Kolonialgeschichte Frankreichs nicht unbedingt so viel Platz. Und Macron hat heute auch ein sehr bemerkenswertes Zitat gesagt während der Eröffnungsrede. Er sagte, alle großen Reden der Dekolonialisierung wurden doch auf Französisch gedacht und geschrieben. Also er versucht eigentlich dem Französischen auch eine Rolle der Sprache, zumindest eine Rolle der Versöhnung zuzusprechen. Und da sind wir auch schon bei der Kritik an diesem großen Vorzeigeprojekt. Eingangs seiner Amtszeit hatte er den Kolonialismus auch als Verbrechen bezeichnet. Und viele hatten erwartet, dass er eben vielleicht ein Museum macht zur Kolonialzeit. Und jetzt ist es dieses Museum für die französische Sprache geworden. Ganz sicher auch mit frankophonen Autoren und Autorinnen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Die waren heute auch zur Einweihung, waren einige eingeladen und durften auftreten. Aber es scheint mehr wie so eine Flucht von diesem ernsten Thema hin zu einem etwas angenehmeren, positiveren Thema wie Sprache und Kultur.
Gibt es denn Widerstände gerade im afrikanischen Ausland gegen dieses Projekt?
Nun ja, Widerstände ist schwierig auszumachen, vor allen Dingen, weil Macron und jetzt die Cité eben auch mit Stipendien locken für Autoren und Autorinnen aus den afrikanischen Ländern. Der will sie hier hinbringen nach Frankreich, will sie beim Schreiben unterstützen und versucht ihr natürlich auch eine gewisse Bühne zu geben. Aber trotzdem kritisiert man die Doppelzüngigkeit einerseits, die doch sehr missratende Politik, Afrikapolitik Frankreichs in den letzten Jahren, die Konflikte in Mali, dass man sich dort halt zurückzieht. Und auch die Visavergabe an Flüchtlinge aus Afrika, die sehr schwierig ist. Und jetzt also dieses Hervorheben dieser Einheit der französischsprachigen Leute, 320 Millionen Menschen auf der Welt, die Französisch sprechen. Also diese Doppelzüngigkeit, die stößt doch schon auf viel Kritik und eben teilweise auch auf Widerstände.
Vielen Dank. Romy Straßenburg war das über die Cité Internationale de la Langue Française, die der französische Staatspräsident Macron heute eröffnet hat. Und damit zum Kulturgeschehen in Deutschland. Die litauische Sopranistin Asmik Grigorian ist gerade erst mit dem Opus Klassik ausgezeichnet worden als beste Sängerin des Jahres. Zum Weltstar wurde sie quasi über Nacht vor 5 Jahren bei den Salzburger Festspielen und zwar mit der Titelpartie der Salome von Richard Strauss. Eine gesanglich sehr schwierige Partie ist diese junge Prinzessin, deren Begehren von Johannes dem Täufer nicht erwidert wird und die dann aus Rache bekanntlich seinen abgeschlagenen Kopf verlangt. In Hamburg war Asmik Grigorian gestern Abend wieder in dieser ihrer Paraderolle zu erleben, in einer Neuinszenierung der Oper. Hören Sie darüber einen Beitrag jetzt unserer Opernkritikerin Elisabeth Richter.
Kein abgeschlagener Kopf, nicht ein Tropfen Blut, keine Zisterne für Johanna an Johannes den Täufer, kein wirklicher Schleiertanz. Bei Regisseur und Bühnenbildner Dmitri Tschernjakow passiert in der Hamburger Neuinszenierung von Richard Strauss Salome der Wahn im Kopf. Dabei gäbe es bei dieser extremsten Oper von Strauss reichlich Stoff für drastische Bühnenbilder. Was muss einem 16-jährigen Mädchen passiert sein, dass es seine sexuellen Begierden auf einen eifernden Propheten richtet, natürlich abgewiesen wird und als Lohn für einen Tanz vom Stiefvater den Kopf dieses Propheten fordert. Wehende wilde Haare, langer orangefarbener Rock, Turnschuhe, T-Shirt. Bei Tschernjakow ist die Titelheldin eine wütende, blumentopfschmeißende, tischtuchzerrende Jugendliche, die sich für erlittenes Unrecht und Traumata an der Welt rächen will und sich den prominenten Propheten aussucht. Dass Salome von ihrem Stiefvater Herodes, dem Mörder ihres Vaters, vermutlich missbraucht wurde, davon geht Dmitri Tschernjakow aus. Den Schleiertanz deutet Salome erst noch mit ein paar hysterischen Zuckungen an, dann nimmt Herodes sie auf seinen Schoß und streichelt lüstern ihren jugendlichen Körper. Ganz ähnlich wie in seiner Elektra-Inszenierung vor 2 Jahren in Hamburg lässt Dmitri Tschernjakow jetzt Salome in einem mondänen Wohnzimmer um 1900 spielen. Aus den vielen Regalen schauen einen unzählige Köpfe, Büsten an, wohl ein Ersatz für den fehlenden, abgeschlagenen Johannan-Kopf. Die Personen hat Jelena Saizeva in heutige Kostüme gesteckt. Hier agiert eine neureiche, durchgeknallte, dekadente Gesellschaft in Smokings oder karierten Frecken, Herodes im geschmacklosen Blümchenanzug, Herodias mit glitzerndem Diadem. Johanan im braunen Sakko, dunklen Pullover und Jeans wirkt da wie ein Fremdkörper. An einem langen Tisch sehen wir eine Art Familienaufstellung. Tschernjakow fokussiert sich auf die Seelendramen der Personen, hauptsächlich von Salome und Herodes. Die Mutter Herodias, in der biblischen Version immerhin die Anstifterin für Salomes perverse Wünsche, scheint Tschernjakow weniger wichtig.
Sprich nicht zu mir.
Musikalisch gewinnt diese Aufführung mit dem Philharmonischen Staatsorchester Hamburg unter Kent Nagano nach anfänglichen Balanceproblemen beträchtlich an Fahrt. Da packen die dynamischen Steigerungen und Höhepunkte, die krassen Dissonanzen gehen ins Mark und die schwelgerischen Passagen verzaubern. Markant und sonor profiliert Bassbariton Kyle Kittleson als Johanahan seine die Laster anklagenden Prophetenworte. John Dashek macht mit seinem elegant geführten Tenor die lüstern pädophilen Neigungen von Herodes glaubhaft. Schier atemberaubend aber spielt und singt Asmik Grigorian die Salome. Selbst in den hochdramatischsten Passagen verliert ihre Stimme nicht den Wohlklang und hat unglaubliche Kraft. Und in den Momenten der größten Verzweiflung und Melancholie gibt sie ihrem Pianissimo eine Intensität, die bis in den letzten Winkel des Opernhauses berührt. Selten wurde die geschundene und zerstörte Seele Salomes so packend, so erschütternd vermittelt. Diese Produktion ist nach Dmitri Tscherniakows Elektra vor 2 Jahren eine der besten der letzten Zeit an der Hamburgischen Staatsoper.
Elisabeth Richter war das über die Neuinszenierung der Oper Salome von Richard Strauss in Hamburg. Szenen einer Ehekrise. Ein Mann geht fremd, möchte eine offene Beziehung und seine Frau, die leidet. Doch dann wird alles anders. Die Unglückliche findet nämlich plötzlich den Liebhaber ihrer Träume. Sie blüht auf und löst sich von ihrer Rolle als Hausfrau und Mutter. Eine Veränderung, mit der wiederum ihr Gatte Schwierigkeiten hat. Vor 40 Jahren, da haben Franka Rahme und ihr Mann, der Literaturnobelpreisträger Dario Fo, das Stück Offene Zweierbeziehung geschrieben. Seitdem hat sich natürlich viel verändert in Sachen Partnerschaft. Es fragt sich also, ob uns dieses Stück in Zeiten von Elterngeld und Datingplattformen noch etwas sagt. In Stuttgart hat Andreas Kriegenburg jetzt die Probe aufs Exempel gemacht und unsere Theaterkritikerin Cornelie Üding war bei der Premiere dabei.
Rückhaltloses Gelächter war das Thema Dario Fos. Gelächter in allen Variationen. Stets mit dem Ziel, verkrustetes Denken und Starre aufzubrechen. Politisch wie privat, ja intim. Und genau darum geht es hier. Es ist die Institution der Ehe, genauer des Ehebruchs, noch genauer männlichen Macho-Gehabes und weiblicher Leidenssuiten, die in den Fokus geraten. Der Ehemann, vermutlich ein Mitvierziger, ist ein notorischer Fremdgänger und Pseudophilosoph in Sachen freier Liebe. Unablässig schwärmt er seiner frustrierten Frau etwas von den Vorteilen einer offenen Ehe vor. Sie sei ein wahrer Jungbrunnen für die eingerostete Ehe. Antonia indes zeigt sich nur wenig überzeugt von seiner Swada.
Donnerwetter, ist das jetzt alles auf deinem Mist gewachsen? Oder hast du ein paar Psycho-Videos reingezogen auf YouTube?
Also,
Freundschaft, Respekt und Achtung, damit kannst du vielleicht deiner Großmutter imponieren, aber nicht mir. Ich will ja geliebt und gefickt sein.
Sie ist verzweifelt und droht mit Suizid. Einen ersten Versuch kann der Gatte gerade noch abfangen und sie retten. Denn sie ist wichtig, weil sie mitleidend seine Eskapaden ernst nimmt, ihnen sozusagen einen Sinn gibt. Doch sie ist so verzweifelt und am Rande ihrer Kräfte, dass sie sogar ihren Sohn um Ratschläge in Sachen erotischer Ausstrahlung bitten muss. Dann bekommt das Publikum ihren Verwandlungsprozess in Andreas Kriegenburgs akrobatisch pulsierender Regie wütend und parodistisch im Eiltempo vorgeführt. Wohnungswechsel, Jogging, neue Klamotten, was tut Frau nicht alles, um sich noch einmal auf dem Markt zu präsentieren? Sie sprüht förmlich vor Ideen, doch den Gatten lässt's kalt. Ja, erscheint sie sogar auf diesem merkwürdig angestrengten Weg ins Freie noch süffisant zu unterstützen. Bis das Undenkbare eintritt und ihr rund erneuert, wie sie sich fühlt, dann tatsächlich ein neuer Mann zufällt. Und was für einer. Ein Traum von einem Mann tritt in ihr enges Leben. Atomphysiker, Lehrstuhlinhaber, sportlich, musikalisch, verständnisvoll, zudem ein Genie. Und plötzlich ist's aus mit der bisher so selbstverständlich brutalen Dominanzpose des Gatten, der bei der bloßen Beschreibung des abwesenden neuen Konkurrenten zum veritablen Spießer mutiert und seine heiligen Rechte einfordert. Aber seine bis dahin eher defensive Partnerin versteht es mittlerweile glänzend, gnadenlos, boshaft, provokant auszuteilen. Hier ein Nobelpreiskandidat, dort ein jämmerlicher Buchhalter. Das sitzt und trifft ihn tief.
Nein! Ich hab dir ja schließlich dazu geraten.
dir sogar Ratschläge gegeben. Du weißt, ich kann ein sehr umgänglicher, einfühlsamer, demokratischer Mensch sein. Ich freue mich. Ich freue mich wirklich. Nein, also im Ernst, ich freue mich.
Als ihm schwant, dieser Konkurrent könnte tatsächlich existieren, umkreist er wutschnaubend und jammernd den Zuschauerraum, quatscht sich in Wut und Mut und geht sogar Antonia an den Kragen. Wie gut, dass ein riesengroßer Teddy das ganze Stück über als Dummy zur Verfügung steht und Hiebe wie Liebe, Bisse wie Küsse auffängt. Denn nun droht der Gatte, den Harfin am Gemächt in der Badewanne. Das Publikum quietscht vor Vergnügen. Selten hat man Suizid und Heidenspaß so konkret und intim miteinander agieren sehen. Was bleibt Antonia anderes übrig, als zum Schein zu widerrufen? Es sei ja alles nur Spaß, der Atomic Lover ein reines Fantasieprodukt. Doch dann klingelt's an der Tür. Es gibt ihn also doch, den Retter, auch wenn er unsichtbar bleibt. So wird aus hilfloser Aggressivität mit spielerischen Mitteln Überlegenheit. Den beiden Helden des Abends ist es unter der Leitung des großartigen Regisseurs Andreas Kriegenburg gelungen, dem eigentlich etwas in die Jahre gekommenen Ehedrama aus der Feder des Ehepaars Dario Fo, Franca Rame, mit den Mitteln von Commedia dell'arte, Slapstick und rasanten Szenenwechseln neues Leben einzuhauchen und es brandaktuell für unsere Zeit der wackeligen Beziehungskisten und destabilisierten Partnerschaften aufzubereiten.
Cornelia Üding war das über das Stück Offene Zweierbeziehung in Stuttgart. Und zum Schluss der Sendung wird es jetzt nochmal politisch. Mehr als 3 Wochen ist es her, dass die Hamas Israel überfallen hat. Doch während es zu Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine im Kulturbetrieb viel Solidarität für die Angegriffenen gab, so war es diesmal auffallend still. In einem offenen Brief, den inzwischen fast 1000 Kulturschaffende unterschrieben haben, auch Hertha Müller und Doris Dörrie, da wird dieses Schweigen jetzt angeprangert. Der Lyriker Björn Kulig ist einer der Initiatoren des Briefs.
Wir leben in einem Land, was sich bemühte, alles jüdische Leben zu vernichten. Und nach dem Überfall der terroristischen Hamas auf Israel, bei dem Menschen getötet, Frauen massenvergewaltigt, Säuglinge und Kleinkinder getötet, Menschen geköpft wurden, die nichts anderes waren als israelische Jüdinnen und Juden. Das ist eine Situation, denke ich, wo man ganz klar Haltung beziehen muss.
Diese klare Haltung vermisst Björn Kulig auch in einem zweiten offenen Brief, den die Taz online gestellt hat. Dieser wendet sich nämlich gegen Gewalt auf beiden Seiten. Der Kulturbetrieb in Deutschland ist sich also nicht einig, aber es wird wieder diskutiert, wie gestern bei einer Veranstaltung an der Berliner Schaubühne. Barbara Behrendt berichtet.
Caroline Ehmke ist es eine Herzensangelegenheit. Zum ersten Mal in 20 Jahren Streitraummoderation tritt sie noch vor den Gästen auf die Bühne und bittet um Nachsicht im Gespräch.
Ich bin Philosophin und ich glaube an Verständigung. Aber als Philosophin und als Protestantin weiß ich, das ist Arbeit. Es ist meine tiefe Überzeugung, für das Sprechen über diesen Konflikt keine Abkürzung. Wir müssen versuchen, die Schmerzen, die Wut, die Traurigkeit anzunehmen und miteinander wieder ins Gespräch zu kommen.
Nein, eine Abkürzung sucht diese analytische, in der Tendenz israelkritische Diskussion wahrlich nicht. Gut 3 Stunden lang debattieren die 4 Gäste mit Ehmke, die genau das Richtige tut. Sie fragt ruhig nach Differenzierung, räumt Missverständnisse aus und stellt klar, wenn klargestellt werden muss. Der Saal ist voll und bleibt voll über die komplette Dauer der Veranstaltung. Dass der Konflikt im Nahen Osten eng mit Deutschland verknüpft ist, zeigt nicht nur die Taschenkontrolle und die Polizeipräsenz vor der Schaubühne. Die jüdische Politikwissenschaftlerin Emilia Roack bezieht sich auf den Holocaust und Deutschlands Solidarität mit Israel, wenn sie kritisiert.
Wir dachten bis jetzt, dass diese Schuld verarbeitet wurde. Und wir sehen heute, dass es leider nicht der Fall ist. Den Eindruck, dass Deutschland heute mit einer grenzenlosen und auch voraussetzungslose Unterstützung von einem Staat, unabhängig eben von der Regierung, ist auch für mich Ausdruck von dieser unverarbeiteten Schuld.
Sowohl Roack als auch der Präsident der deutsch-palästinensischen Gesellschaft Nazim Mushabash und der jüdische Philosoph Omri Böhm sind sich einig, dass Deutschland sich zu wenig dagegen ausspricht, wie Israel das Völkerrecht im Gazastreifen verletzt. Woraufhin die Konfliktforscherin Nicole Deitelhoff widerspricht.
We are not seeing from the counterparts in Germany any statements making it clear that Israel needs to be held accountable to international law.
Da würde ich doch gerne einmal Einspruch einlegen, weil das stimmt nicht. Natürlich sagt die deutsche Bundesregierung, dass sich Israel an das Völkerrecht halten muss. Das sagt sie selbstverständlich, sagt auch die Außenministerin bei jeder Gelegenheit.
Nasi Mushabash nutzt auf dem Podium jede Gelegenheit, um den Terror der Hamas zu verdammen. Macht jedoch auch die internationale Gemeinschaft für die Lage im Nahen Osten verantwortlich. Nicht erst seit dem 7. Oktober, sondern in all den Jahrzehnten, in denen die Zwei-Staaten-Lösung nicht vorangetrieben worden sei und die Weltöffentlichkeit zugesehen habe, wie Israel sein völkerrechtswidriges Siedlungsgebiet ausgebreitet habe.
Wo ist die Implementierung der Vereinbarungen, die getroffen worden sind. Und da mache ich die Weltöffentlichkeit dafür verantwortlich. Denn das Nichtlösen des Problems bedeutet, dass das immer wieder aufkehren wird. Die Kinder, jetzt bleibe ich in Gaza, bitte keine Rechtfertigung. Ein 12-jähriges Kind hat schon 5 Kriege erlebt. Was wird aus denen?
Dass die Zwei-Staaten-Lösung international völlig vernachlässigt worden ist, dem stimmt auch die Konfliktforscherin zu. Immer wieder wird an diesem Mittag deutlich, welche wichtige Rolle die Sprachgenauigkeit in diesem Konflikt spielt. Genozid, Mord, Besatzung, Teilbesatzung, Kontrolle, Solidarität, Selbstverteidigung, jedes Wort ein Minenfeld. Emilia Roack wirft Nicole Deitelhoff sogar vor, durch ihre kühle, analytische Fachsprache den Diskurs zugunsten Israels zu beeinflussen.
Ich finde die Art und Weise, wie jetzt mit dieser Situation auch umgegangen wird, auch sehr symptomatisch von dem deutschen Diskurs. Wir sind hier 2 jüdische Menschen, die Kritik an der Regierung Israels auch aussprechen, Fakten beschreiben, unter anderem mit Begrifflichkeiten, die hier in Deutschland überhaupt nicht angenommen werden. Und dann sehen wir, dass von einer Person, die nicht jüdisch ist und deutsch ist, dann mit allen Kräften in dieser Situation auch eingegriffen wird.
Niemand, das zeigt diese lange Diskussion, ist nicht Teil des Konflikts, vor allem nicht in Deutschland. Was sind die Ursachen, was sind Lösungen, wie können die Regeln des Völkerrechts eingefordert werden, was muss die internationale Gemeinschaft tun und wie können sich sowohl Israelis als auch PalästinenserInnen in Deutschland sicher fühlen? Es ist eine harte Debatte mit streitbaren Standpunkten, aber auch eine ungeheuer lehrreiche. Und es wird noch viele weitere Gespräche dieser Art benötigen.
Meint Barbara Behrendt. Sie war gestern bei der Diskussion Quo Vadis Nahe Osten an der Berliner Schaubühne. Bleiben die Kulturmeldungen heute mit Henning Hubert und die beginnen heute mit einem Nachruf.
Vom Tübinger Osteuropa-Historiker Dietrich Geier stammte die These von der Gesellschaft Russlands als staatlicher Veranstaltung und die Warnung, russische Selbstzeugnisse für bare Münze zu nehmen, etwa bei Begriffen wie der russischen Seele. Da handele es sich um die geistigen Konstrukte einer exklusiven Bildungsschicht, die gewohnt war, im Namen Russlands zu reden, ohne dass dieses Land und dieses Volk selbst zum Sprechen gekommen wären. Sein Fachkollege Jörg Barbarowski würdigt Dietrich Geier heute in seinem Nachruf in der FAZ als einen der Begründer der Osteuropa-Forschung. Was man von ihm lernen könne, dass eine Gesellschaft, die sich als staatliche Veranstaltung begreift, über ihre Möglichkeiten anders urteilt als eine Gesellschaft, die sich als Ort der Freiheit versteht. Geier leitete unter anderem knapp 30 Jahre lang das Institut für osteuropäische Geschichte und Landeskunde der Universität Tübingen und gab in vielen Büchern einen Überblick über seine Forschungen, besonders in Das russische Imperium von den Romanows bis zum Ende der Sowjetunion. Dietrich Geier starb bereits am 19. Oktober in Tübingen und wurde 94 Jahre alt. Einen Tag vor ihm, mit 83 Jahren, ist der Tübinger Gräzist und Platonforscher Thomas Alexander Slezak verstorben. Von ihm stammt beispielsweise das Buch »Was Europa den Griechen verdankt« von den Grundlagen unserer Kultur in der griechischen Antike. Vor 2 Jahren erschien als letztes Werk Platon, Meisterdenker der Antike. Slezak beschwor in seinem Forscherleben einen ewigen Ost-West-Konflikt, wie ihn einst Herodot erfunden hatte, und warnte, ohne sein griechisches Erbe schaffe sich Europa ab. Der Philologe galt auch als Experte für die griechische Tragödie und die Metaphysik des Aristoteles. Für übermorgen ist die Weihe des neuen Altars in der katholischen Berliner St. Hedwigskathedrale angesagt. Im Vorfeld gibt es Kritik an den nun durchgeführten Umbaumaßnahmen. Der Verein Freunde der Hedwigskathedrale erklärte, jetzt werde medial sichtbar, dass das Erzbistum Berlin gegen viele Widerstände seinen Vorsatz brachial durchgesetzt habe. Ein denkmalgeschütztes Zeugnis der deutschen Einheit aus der Zeit der staatlichen Teilung zu eliminieren. Gemeint ist die Schließung des großen großen offenen Treppenabgangs in der runden Kirche, der die Kirche bis zum Umbau prägte und der hinabführte zu den Grabkapellen der Berliner Bischöfe. Den Wiederaufbau der Hedwigskathedrale vor 60 Jahren nach Kriegszerstörung im damaligen Ostberlin hatte der westdeutsche Architekt Hans Schwibbert verantwortet.
Und damit geht Kultur heute zu Ende. Die Informationen am Abend berichten nach den Nachrichten unter anderem über die Versorgungslage in Gaza. Am Mikrofon verabschiedet sich Doris Schäfer-Noske. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.